Hallo, ich melde mich hier aus dem Schneideraum direkt am Anfang des Podcasts und ich möchte dich darauf hinweisen, dass ich gerade an einem Minimalismus-Online-Kurs arbeite, ein Gruppenprogramm, ein knackiges 4-Wochen-Programm, wo es darum gehen wird, Minimalismus umzusetzen, endlich damit anzufangen, minimalistisch zu leben und die Freiheit, Unabhängigkeit und Leichtigkeit in dein Leben zu bekommen, die du dir wünschst. Und das setzen wir um, indem wir sowohl mental entrümpeln, welche Glaubenssätze hindern dich daran, Sachen loszulassen, Ballast loszulassen. Dann räumen wir auf, wir entrümpeln, wir misten aus, Raum für Raum. Wir bringen deinen Kleiderschrank auf Vordermann, eine Capsule Wardrobe werden wir erstellen. Wir werden uns auch deinen Finanzen widmen, sodass du nicht mehr Geld für unnötige Dinge ausgibst, dass du Kontrolle über deine Finanzen und damit auch über deine wertvolle Lebenszeit hast. Und schließlich wird es auch darum gehen, wie du minimalistisch für dich, für deine Familie, kochen kannst, sodass du möglichst wenig Geld und Zeit und Energie in dieses Thema investierst und dich trotzdem gesund und vollwertig und gut ernährst. Also das alles in dem Online-Kurs Minimalistisch Leben wird er heißen, so viel steht schon fest. Du kannst dich ab sofort auf frugales Glück auf die Warteliste für Minimalistisch Leben eintragen. Mache das am besten sofort. In den Shownotes findest du den Link zu Minimalistisch Leben, zu der Warteliste und dann erfährst du als erstes, wenn es losgeht mit dem Kurs. Es wird ihn zu einem einmaligen Einführungsangebot geben, eine Beta-Version, also freu dich schon mal drauf und trag dich gleich in die Warteliste ein und jetzt geht's los mit dem Podcast. Betreutes Ausmisten, Minimalismus und ADHS mit Anna von ADHS Family. Hallo und herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus. Mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcast. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar ist Anna von ADHS Family bei mir zu Gast. Und wir haben über ein besonders spannendes Thema gesprochen, nämlich über die Verbindung zwischen ADHS und Minimalismus. Und in dem Gespräch erfährst du, was ADHS eigentlich genau ist und wie es sich bei Erwachsenen zeigt, insbesondere bei Frauen. Da gibt es nämlich ein paar Unterschiede. Und Anna räumt mit einigen Mythen auf, wie etwa dem Glauben, dass sich Menschen, die ADHS haben, im Chaos wohlfühlen. Ich habe Anna auch gefragt, wie Minimalismus als Alltagshilfe für Menschen mit ADHS dienen kann und wir besprechen, wie äußere Ordnung, Struktur und Reduktion durch Minimalismus dazu beitragen können, den Alltag zu erleichtern. Und du bekommst auch praktische Tipps, wie du das eben schaffst, auch wenn du ADHS hast oder auch wenn du kein ADHS hast, wie du das dann schaffst, auszumisten, aufzuräumen und auch wirklich nachhaltig Ordnung zu schaffen. Außerdem sprechen wir auch über die besonderen Herausforderungen, die der Konsum von Gütern allgemein und Inhalten in den sozialen Medien im Besonderen für Menschen mit ADHS mit sich bringen. Ja, ich hoffe, dass du in dem Gespräch wertvolle Einblicke und hilfreiche Anregungen bekommst, wenn du ADHS hast, wenn du aber auch nicht ADHS hast und dich einfach für einen minimalistischen Lebensstil interessierst. Also freu dich schon mal auf ein informatives und bereicherndes Gespräch mit Anna von ADHS Family. Hallo liebe Anna, herzlich willkommen im Frugales Glück Podcast.
Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Marin. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein und euch ein bisschen was über ADHS sagen zu dürfen.
Ja, super. Ja, dann erzähl doch gleich mal, wer du bist und was du so machst.
Okay, also ich versuche mich kurz zu fassen. Ich beschäftige mich seit nunmehr circa 19 Jahren mit diesem Thema ADHS. Wir haben einen Sohn, wir haben zwei Söhne, aber der Jüngere ist von ADHS betroffen und da habe ich natürlich dann begonnen, mich damit auseinanderzusetzen und habe dann relativ rasch gemerkt, dass das nicht nur eine private Geschichte bleibt, sondern dass ich das auch beruflich machen möchte, weil ich gemerkt habe, wie viele Wissenslücken es gibt, sowohl unter den Betroffenen als auch unter deren Familien und natürlich auch unter den Experten. Wissenslücke hat sich leider in diesen letzten fast 20 Jahren noch nicht geschlossen, aber es gibt gute Schritte in diese Richtung. Und also ich selbst habe bis zum Jahr 2020, bis vor der Pandemie, sehr viele Live-Vorträge gehalten in Österreich, der Schweiz und in Deutschland und dann bin ich eben auf Online umgestiegen und mache jetzt, also Universität Wien mache ich noch die Vorträge live, weil da wohne ich ja, aber ansonsten zum Beispiel für den VBE, den deutschlandweiten Lehrerverband, mache ich das online und auch meine Elterntrainings mache ich online. Also es hat auch ein bisschen was Gutes gehabt, die Pandemie, weil so jetzt mehrere Leute erreicht werden können.
Ja, toll, ja. Vielleicht magst du mal für die HörerInnen, die vielleicht gar nicht wissen oder nicht genau wissen, was ADHS ist, erklären, was es eigentlich ist und vielleicht auch, was es nicht ist.
Okay, wollen wir uns da jetzt eher auf die Kinder oder auf die Erwachsenen fokussieren?
Ich glaube eher auf die Erwachsenen, also
Okay, gut.
besonders auch Frauen, wenn du da noch drauf eingehen könntest, wo vielleicht auch die Unterschiede sind zwischen Männern und Frauen, wenn es da Unterschiede gibt.
Also in der Regel ja. Also lass uns mal vielleicht bei der Symptomatik im Allgemeinen beginnen. Man unterscheidet ja zwischen ADHS und ADS, obwohl es diese Unterscheidung theoretisch jetzt nicht mehr gibt, aber sie ist ja in den Menschen noch vorhanden. Also mit dem H ist es einfach ein Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität dabei. Und ohne H ist es eben nur diese Aufmerksamkeitsproblematik und Konzentrationsproblematik, wobei man jetzt mit der Hyperaktivität natürlich keine Erwachsenen mehr hat, die auf Bäume und Laternenpfähle raufklettern. Aber es ist nach wie vor eine innere Unruhe da. Die Leute sind, die Betroffenen sind oft sehr aufgedreht. Und da können abends auch nur sehr schwer in den Schlaf finden. Bei weitem nicht alle, aber doch deutlich mehr als in der neurotypischen Vergleichsbevölkerung eben das der Fall wäre. Und das ist hauptsächlich bei der Variante mit dem H drinnen der Fall. Ich kenne auch Menschen, die nur ein ADS haben und trotzdem irgendwie nicht innerlich zur Ruhe kommen am Abend. Und wenn man es jetzt geschlechterspezifisch betrachtet, dann ist es schon so, dass mehr Männer das H in der Diagnose haben und die Frauen eher vom unaufmerksamen Typ alleine sind, wobei da in der Wissenschaft und auch in meiner Erfahrung angezweifelt wird, ob das tatsächlich so ist oder ob die ohne der Hyperaktivität nur ohne die Hyperaktivität einfach nur unentdeckt bleiben. Weil Menschen, die das H drinnen haben, ich sage jetzt bewusst Menschen, weil es gibt ja auch Frauen, viele Frauen, die auch wirklich die Hyperaktivität dabei haben, die fallen natürlich mehr auf, die sind auch in der Regel viel impulsiver, explosiver. Kannst du auch bei der anderen Variante haben, diese Impulsivität und Explosivität, keine Frage, aber das ist doch in der hyperaktiven Variante deutlich häufiger der Fall. Und das fällt dann oft nicht so auf, wenn jemand nicht so laut und hektisch ist und ständig am Bein wippen ist und die gehen dann einfach häufiger unter.
Und also angenommen, ich bin jetzt nicht, wenn ihr vielleicht fragt sich jetzt der oder die eine oder andere, naja, trifft es vielleicht auch auf mich zu, ich habe auch vielleicht Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren oder ich lasse mich leicht ablenken. Woran merkt man denn, ob man auch betroffen ist von ADHS oder ADS?
Ja, das ist natürlich schwierig. Du brauchst einen guten Diagnostiker, weil jeder hat mal so Konzentrationsprobleme. Vielleicht hat der eine etwas kürzere Aufmerksamkeitsspanne als der andere. Beide sind aber neurotypisch immer noch. Vielleicht bin ich auch mal chaotisch, desorganisiert oder habe Probleme in der Partnerschaft, habe im Sozialkontakt Probleme. Das mag alles auch bei anderen zutreffen. Es gilt immer nur die Unterscheidung zu treffen zwischen, wo ist die Abgrenzung zum Normbereich? Und ADHS ist ja nicht ja oder nein, das ist ja genauso wie Autismus ein Spektrum. Und wenn ich mich da an diesem Ende des Spektrums befinde, das eher in die Normalität geht, also ins neurotypische Verhalten geht, ist es oftmals sehr schwierig zu diagnostizieren. Je hochgradiger ich betroffen bin, umso eher wird es auffallen und umso eher wird es natürlich auch schon in der Kindheit auffallen.
Und also welche Nachteile habe ich da konkret, also im Alltag? Kannst du vielleicht ein paar aufzählen, woran man merkt? Ich glaube, das, was so spannend daran ist, dass es bei vielen Menschen, die dann diese Diagnose bekommen oder irgendwie merken, okay, auf mich trifft das zu, dass die auf einmal merken, aha, das ist ja gar nicht normal in Anführungszeichen, sondern das ist irgendwas, ja, in meinem Gehirn, auf das ich gar keinen Einfluss habe, weswegen ich irgendwie bestimmte Nachteile in dieser Gesellschaft, wie sie ist, habe, die andere Menschen nicht haben.
Nun, man muss da zunächst mal ein wenig unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Typen. Ich meine es nicht ADHS und ADS, sondern es gibt auch hochfunktionale ADHSler und dann einfach so die normalen ADHSler. Und die hochfunktionalen ADHSler haben meistens im Alltag gar nicht so viele Schwierigkeiten, weil die irgendwie so diese Machertypen sind, diese Volldisziplinierten, diese Durchorganisierten, die versuchen einfach das Chaos, das eigentlich sich verbreiten würde, mit Vergessen, Verlieren, Verlegen, zu Hause einfach keine Ordnung halten können, am Schreibtisch im Büro keine Ordnung halten können. Die versuchen all das mit sehr viel Selbstdisziplin, mit sehr viel Selbstorganisation, Struktur, strukturgebenden Maßnahmen, mit viel Sport und so weiter irgendwie in den Griff zu bekommen. Und das gelingt manchen auch wirklich sehr gut. Es gibt sogar ganze Organisationen, wo einfach nur Unternehmer mit ADHS drinnen sind. Und um ein Unternehmen zu führen, da musst du schon wirklich sehr viel an Organisationsarbeit und Planungsarbeit etc. leisten. Aber ich bin hundertprozentig überzeugt, in diesen Gruppen sind hauptsächlich hochfunktionale ADHSler drinnen. Der Großteil der ADHSler, vor allem diejenigen, die als Kind dann keine entsprechende Unterstützung erfahren haben, die dann erst im Erwachsenenalter diagnostiziert werden, das heißt, wo schon sehr viel Zeit in der Entwicklung ungenutzt vergangen ist, wo man diese ganze Symptomatik ein wenig abfedern hätte können, nicht nur ein wenig, sondern sogar sehr abfedern hätte können. Die haben oft Probleme, so wie ich es zuerst eben schon angesprochen habe, dass sie ihren Alltag organisiert bekommen, dass ihnen nicht jedes Mal wieder das Toilettenpapier ausgeht und sie sich denken, jetzt ist es schon wieder passiert, dass sie nicht ständig ihre Schlüssel suchen, ihr Handy suchen, dass sie nicht anfangen mit einer Aufgabe, sie wollen jetzt irgendetwas machen und ich sage jetzt mal die Küche aufräumen, dann kommen sie aber drauf. Sie haben ja eigentlich die Waschmaschine vergessen auszuräumen. Oh, da ist die Wäsche schon 3 Tage drin. Jetzt muss ich die nochmal starten. Ui, ich habe kein Waschpulver. Warte mal, ich muss mir eigentlich aufschreiben, Waschpulver. Aber was fehlt denn sonst noch im Kühlschrank? Und so geht das den ganzen Tag. Man kommt vom einen zum anderen und von dem wieder zum nächsten. Ich sage immer, man verläuft sich in sehr vielen Hasenlöchern und hat irgendwo keinen roten Faden, um die Dinge so zu erledigen, wie das ein neurotypischer Mensch erledigen würde. Und das ist natürlich wahnsinnig anstrengend, weil du fängst mit 100 Sachen an, kriegst nichts zu Ende, gehst eigentlich im Chaos unter und bist am Ende des Tages vollkommen fertig und merkst aber, du hast eigentlich fast nichts weitergebracht. Oder lass mal Klammer auf, fass Klammer zu, nichts sagen, ja? Viele kriegen gar nichts weiter und haben am Ende des Tages noch mehr Chaos. Und das ist furchtbar für die Betroffenen.
Ja, sehr eindringlich geschildert mit der Waschmaschine. Wie kann denn jetzt Minimalismus dabei helfen, das so ein bisschen ja besser zu strukturieren? Oder mehr, also wie hieß dieser erste Typ, hochfunktionierende oder Fun
Hochfunktionale ADHSler, ja.
oh, also das mehr in die funktionale Richtung für sich selber zu bringen, indem man seine Außenwelt etwas ja minimalistischer gestaltet.
Also Minimalismus kann hier so quasi nur einen Teil gerade richten. Ja? Je weniger ich besitze, je weniger ich rumliegen habe und rumstehen habe, umso weniger Entscheidungen muss ich treffen, wohin denn damit? Und umso freier bin ich auch in meinen Gedanken, beziehungsweise lass es mich anders formulieren. Man denkt, dass sich ADHSler im Chaos am wohlsten fühlen. Weil normalerweise als Kinder herrscht im Kinderzimmer absolutes Chaos, im Schulranzen absolutes Chaos, in der Sporttasche Chaos. Und das setzt sich auch ins Erwachsenenalter fort. Erstens mal ziehen die von zu Hause meistens recht lange nicht aus oder extrem früh, oft dann zu verfrüht, wo sie noch gar nicht gelernt haben, die Skills, die sie eigentlich brauchen würden, um ein einigermaßen entspanntes Leben führen zu können. Aber es schaut dann eben auch in der Wohnsituation von erwachsenen Betroffenen oft so aus, dass einfach alles rumliegt, rumsteht, man sich gar nicht mehr bewegen kann. Und deswegen denkt man, ADHSler fühlen sich im Chaos am wohlsten und man kriegt dann auch oft die Antwort, nö, ich fühle mich in meinem Chaos wohl, ich finde ja noch alles. In Wahrheit ist es aber so, dass jeder ADHSler, also ich bin sicher, ich kann jetzt wirklich jeder sagen und so kategorisch bin ich selten, sich eigentlich in einem aufgeräumten, schrägstrich minimalistischen Umfeld wohler fühlen würde, weil diese Ordnung im Außen auch Ordnung im Inneren bringt. Es ist einfach beruhigend, nicht so viel zu sehen. Wir haben ja auch alle, und ich sage jetzt wir, weil ich bin ja selbst auch betroffen, eine Reizfilterschwäche, und auch optische Reize überfordern uns. Und das müssen gar keine dynamischen Reize sein, wie dass ich jetzt in einer Menschenmenge bin und da bewegt sich alles. Da sind auch statische Reize, also Gegenstände, die sich nicht bewegen, aber trotzdem, es liegt überall alles rum. Das überfordert uns. Man hat ständig das Gefühl, ich müsste doch eigentlich Punkt, 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 nämlich das alles wegräumen oder irgendwo einschlichten oder entsorgen, was auch immer. Und es gelingt aber nicht. Insofern ist es natürlich besser, weniger zu besitzen. Das Problem ist einfach nur das, dass ADHSler dazu neigen, Dinge anzuhäufen, weil, ich sag mal, in uns wirken noch so sehr stark diese Gene aus der Jäger- und Sammlergesellschaft, und da hat man eben viel gesammelt. Also räum mal die Hosentasche eines von ADHS betroffenen Kindes aus. Da wirst du alles finden, wo du dir denkst, das Kind braucht das nicht, aber wehe, du versuchst, was wegzuwerfen, unmöglich. Unterm Bett sammelt sich alles an, und bei erwachsenen ADHSlern ist das auch nicht viel besser, weil sie es einfach nicht schaffen, die Dinge dann zu entsorgen, wenn es soweit wäre, weil es muss ja eine Entscheidung getroffen werden. Wirf ich das jetzt weg oder wo tue ich es hin oder brauche ich das noch? Und diese Entscheidungen sind wahnsinnig schwer, die kosten Energie, nämlich geistige Energie, und die ist bei ADHSlern oftmals aus vielen Gründen nicht vorhanden, weil das Leben einfach so anstrengend ist.
Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Wie kann man das dann umsetzen, gerade wenn man von ADHS betroffen ist und man, viele wissen das ja auch, okay, es wäre gut, weniger zu haben, es wäre gut, so eine klare, geordnete Umgebung zu haben, damit man einfach nicht so viel abgelenkt wird. Aber das umzusetzen, um dahin zu kommen, das ist ja wahrscheinlich gar nicht so einfach. Also hast du da einen Ratschlag, wie man das umsetzen kann?
Also sehr oft hilft es, wenn man jemand Zweiten dabei hat. Bei, ich sage jetzt mal, schon sehr erwachsenen ADHSlern, ich sage jetzt mal 40 oder 50 Jahre, also die, die sich von den Eltern wirklich schon abgenabelt haben und wirklich ein selbstständiges Leben führen, kann es wirklich mal helfen, die Mama oder den Papa zu fragen, auch wenn es klingt wie nach einem kleinen Kind. Aber mit 40 steigt man da ja schon drüber, und dann ist vielleicht die Mutter bereit, ja, okay, machen wir das gemeinsam, dann machen wir uns einen schönen Nachmittag, schauen wir mal, dass wir wenigstens dieses eine Zimmer so ein wenig vom Chaos befreien, so wie neurotypische Menschen das eben auch vom Schuppen kennen, ja, wo sich ja in den meisten Schuppen sammelt sich auch meistens Chaos an. Und das ist dann nur ein kleiner Bereich, und das schafft man dann in einem Tag. Das heißt, ein Tipp ist, mit jemand anderem gemeinsam, es muss natürlich nicht die Mutter oder der Vater sein, das kann die beste Freundin sein. Das kann sogar, wenn ich schon 50 bin und ein erwachsenes Kind habe, mein eigenes Kind sein, das vielleicht nicht betroffen ist und sagt, Mama, super, ja, ich helfe dir gerne, wir machen es uns irgendwie schön. Meistens so zwischen Müttern und Töchtern funktioniert das eigentlich auch recht gut, machen sich dann so einen Mädelsnachmittag, und dass man so quasi ein Zimmer nach dem anderen versucht aufzuräumen, weil das Problem ist, diese Initialträgheit zu überwinden ist oft so schwer, weil man nicht weiß, wo fange ich denn überhaupt an? Es wird ja immer mehr und wird immer mehr. Und wenn man dann jemand Zweiten dabei hat, ist es gut. Und wenn man niemand Zweiten dabei hat, dann hilft es, wenn man sich sozusagen einen kleinen Plan macht, wo habe ich denn wirklich Lücken, Zeitlücken in der Woche? Und die blocke ich mir jetzt und die halte ich mir frei. Und für den Dienstagnachmittag blocke ich mir 2 Stunden, wo ich nur meinen Schuhschrank in Ordnung bringe. Das ist dann schon was Kleines. Und dann merke ich, ach, wie wohl fühle ich mich? Weil die 3 Paar Turnschuhe, die ich da jetzt ausgemistet habe, mit denen wäre ich ohnehin nicht mehr rausgegangen. Die sind ja sowieso schon durchgelaufen. Die kommen in den Mist. Die 2 Paar drücken mich sowieso die ganze Zeit. Die frage ich mal meine Nachbarin, die hat kleinere Füße, ob sie sie gerne hätte. Und die anderen, da habe ich jetzt die geputzt, die ich schmutzig reingestellt habe. Und jetzt habe ich wieder einen schönen Schuhschrank. Und das ist dann nur dieser kleine Bereich. Und dann lernt mein Gehirn, hey, das fühlt sich echt gut an, ja. Mein Schuhschrank ist jetzt wieder geordnet. Und als nächstes nehme ich vielleicht den Kleiderschrank in Angriff. Und so arbeite ich mich durch. Man muss jetzt natürlich schon sagen, dass der Schuhschrank vielleicht, wenn ich dann am Ende angelangt bin, wieder ein gewisses Chaos aufweist. Aber trotzdem, ich lerne durch dieses immer wieder, ich bringe in die kleinen Bereiche eine gewisse Ordnung, lerne ich, wie angenehm es ist, wenn ich das dann erledigt habe und um wie viel wohler ich mich zumindest jetzt zunächst mal im Schuhschrank oder im Kleiderschrank fühle.
Ja, das ist ein super, super Tipp. Also sowohl das mit den einfach Freunde oder Familienmitglieder einzuladen und dann das, also einfach die Hilfe in Anspruch zu nehmen von Menschen, die da einfach einen besseren Blick von außen haben. Aber auch dieses mit dem kleinen Anfang, das sage ich auch immer, dass es so wichtig ist, einfach ja ins Handeln zu kommen und mit irgendwas anzufangen, weil dann hat man automatisch diese positive Reaktion und ist dann auch motiviert, weiterzumachen. Aber ja, Anfangsträgheit ist natürlich immer so eine Sache.
Was auch helfen kann, ist, dass man zu Aufräumpartys macht.
Oh
Also wenn man
ja.
wirklich ein paar gute Freunde hat und die anruft und sagt, Leute, ich krieg in mein Chaos keine Ordnung rein. Es gibt ja auch zum Beispiel Ausmalpartys. Ja? Wenn ich Hilfe beim Ausmalen oder beim Tapezieren brauche, heute tapeziert eh keiner mehr, aber wenn ich da irgendwo handwerkliche Hilfe brauche, dann mache ich ja auch manchmal so ein bisschen eine Party draus oder umziehen, ja? Wenn ich von einer Wohnung in die nächste ziehe. Da helfen mir die Freunde auch. Warum nicht auch beim Aufräumen? Also das kann ich ruhig machen, das ist meistens dann recht nett. Und sollte ich dann tatsächlich noch was übrig haben oder prinzipiell einfach gar keine Freunde haben. Es gibt sehr viele ADHSler leider, die keine Freunde haben, weil es ja auch im Sozialen immer so ein Problem ist, in diesem sozialen Miteinander. Dann rate ich auch immer dazu, wenn ich wirklich alleine bin, dass ich mich in ein Zimmer stelle, wo absolutes Chaos herrscht. Und wie gesagt, es ist ja dieses Entscheidung treffen dann meistens das Problem. Und dass ich mir sage, okay, ich mache jetzt einen großen Haufen an Schmutzwäsche, weil da weiß ich, der kommt ganz einfach in die Wäschetruhe oder eben dann zur Waschmaschine. Ich mache einen großen Haufen oder einen Müllsack. Alles, was entsorgt werden kann, kommt schon mal in den Sack. Dann mache ich einen Haufen. Ich weiß, wohin damit, aber damit beschäftige ich mich jetzt nicht. Aber da weiß ich genau, wo es hingehört auf diesem Haufen. Dann mache ich meinetwegen auch noch einen Haufen, wo ich eigentlich gar nicht weiß, was tue ich denn damit. Und dann könnte ich sogar noch einen machen. Ich weiß nicht, sollte ich das nicht lieber entsorgen? Aber ich schaue mal, wenn ich es die nächsten 2 Monate nicht brauche, dann nehme ich alles, was in diesem, auf diesem Haufen liegt oder in diesem Müllsack drinnen ist, nehme ich und wirf es wirklich in den Müll. So, und dann weiß ich, ich habe 5 Plätze und das ist dann nicht mehr so schlimm, weil wenn alles mal aufgeräumt ist, das Putzen und Wischen, das geht ja. Aber es sind eben diese Entscheidungen, die da zu treffen sind. Und die kann ich dann recht leicht treffen, wenn ich mir mal 5 Kategorien mache, von denen 3 ganz schnell erledigt sind.
Ja, großartig. Wir wollten ja auch noch über Konsum und Geld sprechen im Zusammenhang mit ADHS. Welche Probleme haben Betroffene da, was das Geld ausgeben und konsumieren angeht?
Naja, das sind jetzt 2 ganz große Bereiche, weil beim Geld ausgeben. Ist es einfach so, immer wenn du etwas kaufst, wird natürlich dein Belohnungssystem getriggert und es wird Dopamin produziert. Und es ist ja das Dopamin, das nicht in genügendem Maße vorhanden ist in den synaptischen Spalten bei einer Person, die von ADHS betroffen ist. Ganz egal, ob das jetzt ein 3-jähriges Kind ist oder ob das ein 80-jähriger Mensch ist, es ist immer wieder dasselbe. Das Dopamin, das zwar in ausreichendem Maß vorhanden ist, wird von den Synapsen in die synaptischen Spalten geschickt. Und bei einem neurotypischen Menschen bleibt das dort auch. Und dadurch funktionieren Konzentration, Denken, Aufmerksamkeit, Selbststeuerung, bla bla bla. Alles, was bei ADHS-Menschen nicht funktioniert. Weil bei ADHSlern saugen die Synapsen dieses gerade ausgeschüttete Dopamin wieder zurück. Und dann ist da zu wenig. Und das ist einfach so wahnsinnig anstrengend. Und deswegen greifen ADHSler dann oft zu diesen Hilfsmitteln. Sport ist eins davon, was ja super ist. Bewegung, weil durch jede Bewegung wird wieder Dopamin nachproduziert. Deswegen sind ja die Kinder dann auch so hippelig und zappelig. Und wenn sie Medikation kriegen, wirken sie etwas ruhiger gestellt, weil das ja eben genau diesen Effekt dann hat. Und dann kommt es aber leider auch zu den Dingen, die du jetzt sagst, die jetzt nicht so günstig sind, unter anderem zum Beispiel exzessives Gamen oder etwas zu kaufen, weil da eben auch dieses Belohnungssystem, Dopaminproduktion etc. Angeregt wird, oder auch zu Konsum von zu viel Essen, von Substanzen, die nicht günstig sind, also zum Beispiel Nikotin, und das ist noch das wenigste problematische, aber natürlich auch Cannabis. Also es gibt ganz viele ADHSler, die kiffen. Und natürlich auch noch andere Drogen, und sehr viel ADHSler trinken auch exzessiv Alkohol. Gar nicht jetzt mal so sehr, weil das irgendetwas mit der Dopaminproduktion zu tun hätte, aber weil man dann natürlich erstens mal seine Sorgen ertränken kann und zweitens mal, weil man sich dann etwas mutiger fühlt eben im alkoholisierten Zustand. Also so viel zu Konsum und Geld ausgeben. Und oft wird eben Geld ausgegeben, das man gar nicht hat, für Dinge, die gar nicht notwendig sind, aber es fühlt sich halt im Moment so gut an, das zu kaufen. Und was man auch sagen muss in Bezug auf Kaufen von unnötigen Dingen, ADHSler können nicht warten. Wenn die sich einbilden, sie brauchen jetzt das Produkt X, dann müssen sie es jetzt kaufen. So quasi drüber nachzudenken, 2, 3 Tage, brauche ich das wirklich? Ärgere ich mich nicht, wenn ich mir das jetzt gekauft habe? Diese Impulse zu kontrollieren ist wahnsinnig schwer für einen ADHSler. Je jünger, die sind natürlich umso größer, aber das haben auch erwachsene ADHSler. Ich meine, gerade Erwachsene hätten ja Geld, um es auszugeben. Das ist ein riesengroßes Problem, dass oft so Impulskäufe getätigt werden, die erstens mal noch mehr zu diesem Klatter, also zu diesem Chaos beitragen und zweitens mal natürlich auch fürs Konto sehr ungünstig sind.
Ja, und was kann man da machen? Also wenn man jetzt merkt, ja, man gibt einfach viel zu viel Geld aus für Dinge, die man eigentlich gar nicht braucht, die dann wiederum zu dieser Unordnung beitragen, die wiederum ja, das Fokussieren erschweren, was kann man dagegen tun?
Das ist relativ schwierig. Im Normalfall brauchst du da eigentlich wirklich einen guten Therapeuten, mit dem du das so ein wenig durchgehst, und natürlich auch Medikation, weil Medikation einfach genau das tut, was, oder das verhindert, was ich zuerst beschrieben habe, dass die Synapsen dieses Dopamin wieder zurücsaugen. Medikation sorgt dafür, dass im synaptischen Spalt lange genug Dopamin bleibt, damit ich einfach im Leben gut zurechtkomme. Und ja, die wirken nur einige Stunden am Tag, aber in diesen Stunden kann mein Gehirn viel besser lernen, wie organisiere ich mich gut, wie plane ich meine Zeit gut, wie versuche ich etwas minimalistischer zu leben, sprich mir nicht so viel Chaos zu haben, wie kontrolliere ich meine Impulse, weil die können besser kontrolliert werden unter Medikation. Und das Gehirn ist ein sehr lernfähiges Organ. Das hat dann gelernt, wie geht's, und kann das auch ohne Medikation abrufen. Aber in aller Regel, wirklich fast immer, brauchen die Betroffenen Medikamente. Ich weiß nicht, wie viele Erwachsene ich schon gehört habe, die gesagt haben, warum hat mir das nicht schon früher einer gesagt? Ich habe endlich ein Leben. Und bei Frauen ist es sehr, sehr häufig so, weil du ja zuerst auch das Frauenthema angesprochen hast, dass wir von unserer ganzen Art und Weise, wie wir sozialisiert werden in unserer Gesellschaft, dass wir ja eigentlich immer uns so ein bisschen zurücknehmen sollen und unsere Grenzen dann oft nicht wahrnehmen und zurückstecken zugunsten der anderen, der Familie, der Kinder, dem Ehemann, unsere Karriere vielleicht auch nicht. Und also alles in diese Richtung gehend, dass so die typische Frau steckt halt immer wieder so ein bisschen zurück. Und kommt dann aber auch damit an ihre Grenzen, und sehr viele Frauen werden dann einfach depressiv aufgrund dieser Tatsache. Und das Traurige ist, dass sie dann auf Depressionen behandelt werden, weil die wirkliche Ursache, nämlich die ADHS, die darunter liegt, nicht entdeckt wird. Bei Männern, wie gesagt, die eher dieses externalisierende Verhalten haben, wird das relativ schnell entdeckt. Aber bei Frauen, oder sagen wir so, bei ADSlern, wo die Frauen ja sehr häufig reinfallen, die gehen da oft unter und werden jahrelang erfolglos aus Depressionen behandelt. Ich habe den ADHS Family Podcast. Da erzählt in der Folge 84 und 85 eine zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 69-jährige Frau, wie sie 12 Jahre lang erfolglos auf Depressionen behandelt wurde. Und sie ist nur ein Beispiel von Hunderttausenden Frauen. Ja.
12 Jahre.
12 Jahre, also es gibt welche, die werden ihr Leben lang erfolglos auf Depressionen behandelt, und irgendwann mit 60 kommen sie dann drauf, kommt irgendjemand schlauer drauf, du hast ja ADHS, und dann von der ersten Tablette weg. Also muss nicht immer so sein, aber ich sag mal, von diesem Medikationsstart weg merken die, was eigentlich los ist mit ihnen, und dann verschwinden in der Regel auch die Depressionen relativ rasch, weil einfach viel mehr Lebensqualität da ist.
Wow, Wahnsinn, ja. Und wie kommt es, also wie kommen diese Depress, also dadurch, dass die Frauen zurückstecken und eigentlich, also wie kommt es, dass sie dann diese scheinbare Depression entwickeln, weil sie eigentlich nicht so externalisiert, das Verhalten ist nicht so nach außen gerichtet, sondern eher nach innen, und sie versuchen zu funktionieren und sich anzupassen. Und deswegen scheint es dir Nimmt es so depressive Züge an oder wie ist da genau der Zusammenhang?
Also oft ist es auch eine Erschöpfungsdepression, weil sie ganz einfach im Leben nicht zurechtkommen, eben mit diesem Muttersein, weil die meisten werden ja dann Mütter, mit dem Haushalt, mit der Karriere. Und das klappt dann oft nicht. Aber es ist eben, ich weiß schon, du fragst jetzt, wo ist der Zusammenhang zwischen dem Zurückstecken und der Depression? Weil wir uns als Frauen dann immer viel mehr aufladen, als wir eigentlich zu leisten imstande sind. Wir haben dann oft noch und die Kinder auch noch dazu und den Haushalt auch noch dazu und diese ganze Organisation rund um die Schuldinge für die Kids auch noch dazu. Der Mann hat ja noch immer so relativ in sehr vielen Fällen die Rolle des Geld-nach-Hause-Bringers, des Familienversorgers. Und auch wenn beide arbeiten gehen, verdienen die Männer ja meistens doch mehr oder gehen auch wirklich meistens länger arbeiten in Stunden als die Frauen. Und trotzdem ist es den Frauen, auch wenn sie jetzt nur einen 20- oder 30-Stunden-Job haben, einfach schon aufgrund ihrer ADHS zu viel, das alles zu managen und ständig zu versagen. Das ist ja eigentlich das, was dann auch depressiv macht und traurig macht. Ich krieg's nicht gebacken, die anderen können es und bei mir funktioniert so vieles nicht. Und da dann wirklich zu erkennen, hier steckt eine ADHS dahinter, da brauchst du schon einen wirklich guten Diagnostiker.
Ja, das ist total spannend. Und der Anspruch ist dann ja auch oft hoch, ne, an sich selbst, dass man das alles schaffen muss. Und diese Frauenrollen, das ist ja nicht nur eine Versorger, okay, vielleicht noch ein bisschen abends mit den Kindern spielen, aber als Frau hat man dann ja ganz viele Rollen. Ich habe das auch in meinem anderen Projekt im Schlanke Gedanken, wo ich viele Frauen habe, die dann essen aus diesen Gründen, also wo es wiederum um Konsum geht, in dem Fall Konsum von Essen, um dann mit diesen ganzen Aufgaben zurechtzukommen und um nicht zu merken, dass man sich so sehr anpasst und eigentlich gar nicht auf seine Bedürfnisse hört, sondern einfach versucht zu funktionieren. Also das ist immer so ein wiederkehrendes Thema. Ich muss funktionieren, ich muss funktionieren, ich muss die To-Dos abarbeiten und die enden einfach nie. Und ja, kann ich mir auch echt vorstellen, dass es oft dann auch eigentlich mit ADS zusammenhängt tatsächlich. Und ja, das ist total interessant. Habe ich noch nie von gehört, so von diesem Zusammenhang. Gerade auch Frauen, Depressionen, die dann falsch diagnostiziert sind. Wahrscheinlich auch, du hast gesagt, Erschöpfungsdepression, das ist dann ja eher Burnout, also dieser ganze Zusammenhang.
Genau, und da muss man dann einfach als Diagnostiker wirklich Ahnung von ADS bzw. ADHS haben, um das überhaupt mal anzusprechen oder auf die Idee zu kommen. Das heißt, man muss wirklich zufällig oder vielleicht auch gezielt bei einem Spezialisten sein. Und weil du jetzt gerade gesagt hast, mit diesen schlanken Gedanken, glaube ich, hast du gesagt, ist die
Ja.
andere Sache. Natürlich essen dann viele Frauen mehr. Erstens einmal, weil sie sich energetisch erschöpft fühlen und Essen bringt ja Energie, aber oftmals wird ein körperliches Energiedefizit mit einem geistigen verwechselt und es wird gegessen, obwohl eigentlich der Körper gar nichts brauchen würde. Aber irgendwie so der Geist würde was brauchen. Oft ist es auch Süßes, weil auch dadurch die Dopaminproduktion angeregt wird. Und so kommt es natürlich dann häufig auch zu Übergewicht. Belohnungssystem wird durch gutes Essen angeregt. Also all das, das sind ja lauter Vernetzungen und Verstrickungen, die man als, ja, als betroffener Mensch gar nicht weiß und kennt.
Ja, zum Schluss noch ein, können wir vielleicht auch kurz das Thema anreißen mit sozialen Medien. Du hattest mir in unserem Vorgespräch auch gesagt, dass viele da auch so ein Thema haben oder dass es nicht gerade förderlich ist, wenn man von ADHS betroffen ist, dass man dann exzessiv soziale Medien konsumiert.
Ja, also du hast es jetzt gerade angesprochen. Es ist nicht förderlich, wenn man sich mit den sozialen Medien auseinandersetzt, weil es exzessiv wird bei ADHSlern meistens. Ganz einfach, weil das hat ganz viele Gründe. Erstens mal wieder Belohnungssystem. Es ist einfach irgendwie nett, da auf Instagram ein Reel anzuschauen und dann das nächste und das nächste und plötzlich ist eine Stunde rum und man merkt, man ist eine Stunde, hat einfach nur Insta-Reels angesehen. Und das ist das eine, also Belohnungssystem. Das zweite, es ist natürlich wahnsinnig angenehm, die momentan unangenehme Aufgabe nicht zu erledigen und sich mal kurz einer WhatsApp zu widmen. Und wenn ich schon auf WhatsApp bin und das beantworte, ah, warte mal, Insta war ich jetzt eigentlich auch schon circa eine halbe Stunde nicht, schaue ich dort auch mal rein oder irgendwelche TikTok-Videos sich anzusehen. Und das nimmt einfach kein Ende. Ich rate wirklich jedem, der da oftmals in die Falle tappt, die TikTok und die Instagram-Apps oder was auch immer man, wo man immer wieder reinkippt, zu löschen, wenn man tatsächlich rein möchte, dass man es ganz kompliziert übers Internet, über den Insta-Browser, also dass man es so machen müsste und da irgendwas checken müsste, dass es nicht so leicht zugänglich ist. Wenn ich eine Aufgabe habe, dass ich sage, okay, ich mache jetzt eine halbe Stunde diese Aufgabe, mein Handy ist auf lautlos und ich drehe das Display um, dass ich es gar nicht sehe, damit ich nicht abgelenkt werde, wenn ich am PC arbeite, ich schließe sämtliche Reiter, auch YouTube, das ist ja auch oft so eine Ablenkung, dass man sich selbst einfach gar nicht in Versuchung führt, dort reinzukippen, weil die Zeit vergeht und man steinigt sich dann wieder, wenn man nichts weitergebracht hat.
Ja, das finde ich ist auch ein Tipp, den ich immer gerne gebe, einfach die App zu löschen, weil, naja, wenn es so wichtig ist, dann kann man das immer noch auf dem Computer nachsehen und man ist halt nicht die ganze Zeit abgelenkt und verliert, wenn man die eine Stunde klingt jetzt erstmal nicht viel, aber wenn man das hochrechnet, auf die Woche sind das schon mal, ist das ein ganzer Arbeitstag, den man da verliert.
Richtig, und man braucht ja nur die Bildschirmzeiten mal zu kontrollieren, wie viel man
Oh ja, das ist
Bildschirmzeit
natürlich noch
hat.
viel
Also das
mehr
ist
als
Horror.
eine Stunde, ja.
Und ich würde auch nicht in diesen ganzen WhatsApp-Gruppen drinnen sein. Also
Oh
es,
ja.
wenn ich jetzt in einer WhatsApp-Gruppe bin, die wirklich hilfreich ist für mich, dann okay. Aber wenn ich in so Gruppen drinnen bin, wo es schon mal beginnt, hallo, ich melde mich nachher, habe noch keinen Kaffee gehabt und ja, ich muss auch noch einen trinken. Das ist ja, das lese ich dann alles, die Zeit ist rum und ich habe nichts gewonnen für mein Leben draus. Also
Ja.
wenn eine WhatsApp-Gruppe dann wirklich nur eine, ich sage jetzt mal Selbsthilfegruppe, zum Beispiel für erwachsene ADHSler, wo wirklich nur Fragen reingestellt werden. Ich hatte heute folgende Situation, weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Hat jemand eine Idee und dann kommen ein paar gute Gedanken, das ja.
Ja, ansonsten hat man ja dann auch dieses, das ist dann so eine Art immaterielles Chaos in seinem Leben und das führt ja genauso wie materielles Chaos oder materieller Überfluss, dazu, dass man ständig abgelenkt ist und eben eigentlich nicht das schafft, was man schaffen will.
Ja, ganz genau. Das ist richtig.
Ja, Anna, das war super interessant. Vielen Dank für deine Ausführung. Vielleicht magst du noch sagen, was du für Angebote hast, wo man dich finden kann.
Okay, mache ich gerne. Also man findet mich einmal auf meiner Homepage www.adhshilfe.net. Und dort gibt es einen Podcast, der heißt ADHS Family Podcast. Und da gibt es auch einige Folgen für Erwachsene. Und natürlich ganz viele Folgen für Eltern von Kindern mit ADHS. Wenn ihr wollt, also wenn du möchtest, kann ich dir zumindest mal die Podcasts schicken, die für Erwachsene sind. Ich kann es auch jetzt ganz schnell runterrattern. Also es wären die Nummern 58 bis 62, dann die Nummer 70, dann die Nummer 84 und 85 und 79 bis 81. Und dann gibt es auch noch zu dieser Kombination Autismus und ADHS in den 150ern und 160ern einige Folgen. Die ganzen Folgen gibt es auch auf Spotify, Apple Podcast etc. Und was ich als Angebot auch noch habe, ist für Eltern von betroffenen Kindern eben ein Elterntraining, das extrem gut angenommen wird von den Eltern. Und das einfach wirklich hilft, wie komme ich mit meinem Kind zurecht, das mich so sehr fordert und ich selber vielleicht eben auch betroffen bin.
Ja, das verlinke ich natürlich alles in den Shownotes. Vielen, vielen Dank, liebe Anna. Ja, schön, dass du da warst.
Danke dir auch nochmals für die Einladung, Marion. Und ich habe mich sehr gefreut, da ein bisschen meine Erfahrungen teilen zu können. Und was du auch noch gerne in den Shownotes verlinken kannst, ist sogar meine Telefonnummer. Ich bin immer bereit dafür, dass mir jemand eine WhatsApp-Nachricht schickt. Also bitte eine Sprachnachricht. Ich höre das immer beim Walken ab. Und da tue ich mich wirklich leichter. Das heißt, also kann man auch gerne verlinken. Wenn jemand wirklich in höchster Not ist, kann man mich auch so kontaktieren.
Das ist wirklich großartig. Vielen Dank. Werde ich auch in die Shownotes schreiben.
Sehr gerne.
Danke, Anna.
Danke auch nochmal.
Ja, das war das Gespräch mit Anna von ADHS Family. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du konntest viel mitnehmen. Du fandest es interessant. Wenn dir die Folge gefallen hat und du was mitnehmen konntest, dann empfehle sie doch gerne an andere Menschen weiter oder den Podcast generell. Damit hilfst du mir, mehr Menschen zu erreichen mit diesen wichtigen Themen, die mit Minimalismus zusammenhängen. Also vielen Dank schon mal dafür. In der Regel kannst du das einfach teilen in der App, wo du die Folge hörst. Einfach gibt es meistens so einen Teilen-Button. Da kannst du einfach über WhatsApp oder irgendeinen anderen Messenger deines Vertrauens und so weiter, kannst du das einfach an andere Menschen schicken. Also vielen Dank schon einmal für deine Unterstützung. Und wenn du selbst anfangen möchtest, auszumisten, wenn du davon träumst, wirklich mal dein Leben, alles aus deinem Leben rauszuwerfen, was da gar nicht hingehört, was du eigentlich als Ballast empfindest, wenn du ehrlich bist, aber du hattest bis jetzt noch nicht so richtig den Startpunkt, du wusstest nicht genau, wo du anfangen sollst oder wie du dranbleiben sollst und so weiter, dann schreib dich doch gerne ein auf die Warteliste für Minimalistisch Leben. Das ist mein Online-Kurs, um einfach mit minimalistischem Leben anzufangen. Der startet im September, also verpasst den Start nicht. Schreib dich unverbindlich auf die Warteliste ein und dann erfährst du als Erste oder als Erster, wenn es losgeht. Den Link zu Minimalistisch Leben findest du in den Shownotes. Und dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Deine Marion.